Willkommen zu Bytes und Bildung, dem Podcast vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz.
Ist alles okay, Tim? Du tippst ja wie ein Weltmeister.
Ja, ich versuche gerade eine KI zu trainieren, die mir erklärt, wie Mandy Schiefner-Ross es schafft, so viele spannende Dinge gleichzeitig zu machen.
Und? Was sagt dir die KI?
Keine Ahnung, die rechnet noch.
Vielleicht hat sie ja auch so einen Zeitumkehrer, wie damals Hermine bei Harry Potter.
Das wäre in jedem Fall praktisch, denn sie macht ja auch wirklich einiges. Also wenn man sich mal vorstellt, sie ist Professorin an der RPTU Kaiserslautern, lehrt dort Schulpädagogik und leitet den Studiengang Management digitaler Bildungsprozesse. Sie forscht aber auch im CEDES-Zentrum, also dem Zentrum für Ethik und digitale Gesellschaft, ist zusätzlich Vorsitzende der Sektion Medienpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft und dann ist sie auch noch seit diesem Jahr im Leitungsgremium vom VCRP.
Ja, das klingt wirklich nach einem Lebenslauf, der länger ist als meine Steuererklärung. Aber sag mal, ihr habt letzte Woche ein Interview mit ihr geführt, oder?
Ja, genau. Jenny und ich haben die Gelegenheit genutzt, Mandy über alles auszufragen. Also von kritischer Medienkompetenz über den Einsatz von KI in der Bildung bis hin zur Frage, ob eine KI auch irgendwie pädagogisch handeln könnte.
Und außerdem hat sie auch noch spannende Impulse zur Hochschule der Zukunft gegeben. Und wenn du mehr erfahren willst, Raphael, beziehungsweise natürlich auch wissen möchtest, was Mandy über den Einsatz von KI in der Hochschullehre denkt, dann solltest du wirklich mal in unsere Episode reinhören.
Ja, bin überzeugt. Lass uns mal reinhören.
Ja, Mandy, erst einmal herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir dich in unserem Podcast haben dürfen.
Schön, dass ich da sein darf.
Ich hoffe, dass Jenny mir jetzt nicht böse ist, wenn ich das so sage. Aber Jenny und ich, wir sind beides Personen mit einer Bildungsbiografie, die ziemlich große Schlenker hingelegt hat. Und
meine ja auch.
Tatsächlich. Also, weil wir hatten nämlich das Gefühl, dass das, was du gemacht hast, wirklich so eine akademische Bilderbuchkarriere gewesen ist, als wir uns nochmal mit deiner Biografie beschäftigt haben.
Nein, ich, also es sieht vielleicht nach außen so aus. Es ist ja oft so, dass es nach außen so aussieht. Aber ich habe den Betreuer in der Promotionsphase gewechselt. Ich war zwischendrin mal in der Verwaltung. Also von daher, so ganz gerade war das nicht.
Ach, das ist natürlich super spannend. aber wir wollten dich auf jeden Fall trotzdem auch noch fragen, wie hat denn deine Reise in die Pädagogik überhaupt begonnen? Also was hat dich damals so an dem Feld fasziniert, dass du in diesem Feld auch gestartet bist?
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also mir ging es, glaube ich, wie allen AbiturientInnen. Man hat das Abi in der Tasche und dann fragt man sich ja, und jetzt? Was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Und ich bin ganz klassisch über eine Informationsveranstaltung der damaligen Universität des Saarlandes, auch jetzigen noch Universität des Saarlandes, auf den Studiengang Erziehungswissenschaft gekommen. Der wurde vorgestellt und ich fand es irgendwie interessant, sich mit Lehren, Lernen, Bildung zu beschäftigen und wollte zu dem damaligen Zeitpunkt aber eigentlich noch Museumspädagogin werden. Also es hat mich gar nicht in die Wissenschaft gezogen, sondern ich wollte eigentlich ins Museum und habe dann gesagt, okay, dann studiere ich Erziehungswissenschaft und Kunstgeschichte. Das passt ja dann irgendwie gut zusammen. Man hat auf der einen Seite die Vermittlung, auf der anderen Seite die Kunst. Und dann musste man damals ja noch ein drittes Fach studieren im Magisterstudium und da wusste ich lange nicht, was ich machen sollte. Und mein Vater hat dann irgendwann gesagt, ja, mach doch was mit Computern. Er meinte damals, also 2000 immerhin, das wird was mit Zukunft haben. Also da glaubt er davon, das wäre sehr zukunftsträchtig mit den Computern, die da gerade aufkamen. Und dann habe ich Informationswissenschaft als drittes Fach studiert.
Wow,
also gab es dann tatsächlich so eine Mischung zwischen drei ganz unterschiedlichen Fächern, was ich total spannend finde, die auch ganz unterschiedlich ticken. Also die Kunstgeschichte, die Infowiss, das waren einfach zwei völlig trennte Welten. Aber es war total spannend.
Aber ich glaube, dass das eine Thema ja auch mit dem anderen gut einhergeht. Also auch wenn die so weit auseinander sind, glaube ich, dass die sich gegenseitig trotzdem sehr, sehr viel Mehrwert bringen, oder?
Auf jeden Fall. Und ich fand es ja immer spannend zu sehen, wie unterschiedliche Fachkulturen auch ticken. Also tatsächlich, wie kommt man zur Erkenntnis? Wie geht man vor? Also wir haben damals in der Kunstgeschichte noch abfotografiert und Dias an die Wand geworfen und uns dann sozusagen die Bilder im Dia angeschaut. Einer musste immer hinten schieben, die Dias durch den Dia-Projektor. Das ist total spannende auch Vermittlungs Geschehnisse, die da einfach stattgefunden haben, fand ich. Also ganz anderes Studium, will ich sagen. Und so bin ich dann halt auf die Erziehungswissenschaft gekommen, eigentlich als Hauptfach. Und da bin ich dann hängen geblieben, weil ich es tatsächlich spannend fand, damals schon zu überlegen, was hat denn eigentlich der Computer mit Lehren und Lernen zu tun? Und das war so die erste Phase des E-Learning, hieß es damals noch. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Da haben wir HTML-Kurse geschrieben für Lehrerinnen und Lehrer zur Weiterbildung und die auf so CD-ROMs verteilt.
Es waren immerhin keine Disketten mehr.
Ja, genau. Da waren wir also über dieses Disketten-Zuknipsen waren wir gerade heraus, aber es waren tatsächlich noch CD-ROMs, die wir dann gedruckt haben. Da muss man auch noch einen Layer vorne drauf machen und so. Also eine ganz andere Zeit als heute.
Auf jeden Fall.
Und dann ne, hast du dann auch praktisch mitgeholfen, die CD-ROMs und auch den Overhead-Projektor ins Museum zu schicken. Ne? Deswegen, also mit dem Museum, ne, das ist dann auch nicht so weit weg, genau, wenn man sich genau. das so überlegt.
Also, es schließt sich also, der Kreis.
So habe ich es noch gar nicht betrachtet. wobei die Frage ist ja wirklich, haben wir es ins Museum geschickt oder hat nicht ein jedes Medium auch seinen Eigenwert? Also wenn ich jetzt irgendwie mitbekomme, dass die Schallplatte das große Revival feiert, das hätte man auch nicht mehr gedacht irgendwie.
Das Absolut. Stimmt. Und deine Promotion, die beschäftigte sich ja letztendlich mit kritischer Informations- und Medienkompetenz. Genau. Und es ist ja ein Thema, also wir hatten es ja eben schon so indirekt angesprochen, dein Vater hatte das ja schon gesagt, dass Computer was mit Zukunft ist und gleichzeitig auf Fragen, die das Ganze aufwirft. Das ist ja gerade heute auch im Hinblick auf KI relevanter denn je. Wie hat denn deine Arbeit den späteren Umgang mit digitalen Medien geprägt?
Also ich habe mir dieses Thema gesucht, weil ich es immer spannend fand, wie nutzen eigentlich Lehrerinnen und Lehrer digitale Medien in ihrem Unterricht, aber auch in der Hochschullehre auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu überlegen, was müssen die denn dafür eigentlich können und was sind so Grundlagen der Mediennutzung, die ich als Pädagoge, Pädagogin irgendwie wissen muss. Und da fiel mir früh auf, dass ganz oft auf die Lehrerinnen und Lehrer geschimpft wird. Die nutzen das ja gar nicht. Ich mich aber gefragt hat, ja, wer bringt es ihnen denn eigentlich bei? Und wo ist denn eigentlich das Thema sozusagen auch kritischer Informations- und Medienkompetenz ein Thema im Lehramtsstudium? Und das war so die Frage, die mich interessiert hat, nochmal zu schauen, welche Vermittlungsabsichten und welche Angebote gibt es eigentlich in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung damals, also 2004. Nicht alle Länder haben ja wie in Rheinland-Pfalz curriculare Standards, wo das ziemlich gut und schön festgeschrieben ist, sondern ich wollte tatsächlich wissen, wo wird es denn vermittelt an der Uni. Und ja, das Thema, hast du gesagt, Jennifer, ist tatsächlich aktueller denn je, weil ich finde, auch heute ist ja die Frage sozusagen, was müssen Lehrerinnen und Lehrer eigentlich können? Beziehungsweise das Kritische hat sich ja aus meiner Perspektive tatsächlich nochmal fast vergrößert mit der Frage, wie muss ich denn Informationen, die mir sozusagen über das Netz jetzt mittlerweile präsentiert werden, eigentlich nochmal beurteilen und bewerten, weil klar ist, wir wissen nicht mehr, was ist ein Fakt und was ist tatsächlich ein KI-generiertes Bild oder eine KI-generierte Audioaufnahme oder was auch immer.
Das wird immer wichtiger.
Ja. Ja, sehe ich auch so tatsächlich. Und gleichzeitig aber auch immer schwieriger. Also während man am Anfang, finde ich, in der Medienpädagogik noch schön irgendwie 5 Punkte nennen konnte, auf die man achtet und die hat man schön abgehakt und dann war das Thema klar, finde ich, ist es heute durchaus nochmal sehr viel schwieriger, weil man auch sehr viel mehr Grundlagenwissen braucht. Also man muss dann wissen, wie funktioniert denn so ein Large Language Model, wie funktioniert denn eine KI, die jetzt plötzlich Bilder generiert, um einfach zu gucken, kann das, was ich dort sehe, eigentlich noch wahr sein, was auch immer das Wahre dann an der Stelle ist.
Das stimmt. Ich finde auch, dass sich da ganz viel verändert hat. Also ich erinnere mich, ich war vor meiner Zeit beim VCRP sehr viel in Grundschulen unterwegs im Bereich der Medienpädagogik und so wie du es gesagt hast, man konnte es irgendwie einfacher fassbar machen. Was ist Medienpädagogik? worauf muss man achten im Internet und so weiter. Und heute kommt man in Grundschulen und erfährt dann teilweise auch schon, dass die ein oder anderen YouTuberInnen unterwegs sind in der dritten Klasse, ja. Und da auch irgendwie der Begriff KI schon verbreitet ist. Und wie du sagst, wie kann man das letztendlich in die Schulen tragen? Also jetzt nicht zwangsweise nur in die Schulen, aber auch in Hochschulen, in weiterführende Schulen und so weiter. Und gleichzeitig auch die Lehrkräfte und Lernende auf dem aktuellen Stand halten, weil sich ja auch alles so schnell entwickelt, dass es ein riesenspannendes Thema ist.
Genau, also das finde ich auch. Und das wird, also je schneller die Medienentwicklung ist, desto schwieriger wird es hier auch ajour zu bleiben. Also ich merke das ja selber an mir, dass ich tatsächlich nicht mehr alle aktuellen Entwicklungen gerade wirklich auf dem Schirm habe und verfolgen kann. Und es braucht natürlich irgendwie auch von den Lernenden irgendwie so eine Mindestmotivation, sich auch damit auseinanderzusetzen. Ich kenne viele, die sagen, boah, das geht mir so schnell, ich komme gar nicht hinterher. Und man muss ja dann immer ständig am Ball bleiben. Also ich finde, das ist schon noch eine große Aufgabe für alle letztendlich in unserer Gesellschaft gerade.
Man braucht auch so eine Frustrationstoleranz, ne? oder die Akzeptanz, dass man nicht mehr alles wissen kann. Also man konnte nie alles wissen, aber man hatte irgendwie das Gefühl, besser informiert zu sein, weil es weniger schnelllebig war. Und mittlerweile bewegt sich sehr viel, sehr schnell, gerade im Bereich KI. Da gehen wir auch in der Folge gleich noch ein bisschen stärker ein. Aber bei dir ist es ja zusätzlich auch so der Fall, dass du dich nicht mehr wahrscheinlich über alles informieren kannst, weil du ja auch in sehr, sehr vielen Projekten und Funktionen noch gleichzeitig aktiv bist. Wie schaffst du das denn, alles unter einen Hut zu bringen, beziehungsweise was motiviert dich am meisten bei deiner Arbeit?
Ah, große Fragen heute. Heute Morgen. Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt kurz zurückgehen, bevor ich auf die Frage eingehe. Mit der Frage sozusagen, es ist immer alles so schnell und wir müssen so viel Neues wissen. Ich glaube, was mir an der Stelle noch wichtig ist, darauf hinzuweisen, ist, dass wir aber so eine gewisse Grundkompetenz, glaube ich, brauchen, die dann einfach für alle Dinge auch recht ähnlich ist, hätte ich gesagt. Dann ist es egal, ob es sozusagen die Anwendung XYZ ist, so wie ich es heute ja auch geschafft habe, irgendwie dieses Programm hier zum Laufen zu bringen, ohne es vorher gekannt zu haben, glaube ich, ist es schon notwendig, so ein paar grundlegende Dinge einfach auch zu vermitteln, die man dann im Idealfall übertragen kann auf andere. Und die Frage nach dem Motto, was motiviert mich daran, ist vielleicht tatsächlich angeknüpft genau das, nämlich zu sagen, wie verändert sich unsere Welt und welchen Beitrag können wir gerade im Bereich Bildung und Digitalisierung dazu leisten. Und dann ist das Thema Digitalisierung natürlich eines, was nie fertig ist und was man nie zu Ende gedacht haben kann. Und das finde ich daran ehrlicherweise so spannend. Also wenn ich mich zurückerinnere, wie viel Medienentwicklung wir jetzt auch schon in den letzten, ja, jetzt schon fast 20 Jahren hatten, seit ich in diesem Feld aktiv bin, dann finde ich es immer wieder erstaunlich, was an neuen Entwicklungen um die Ecke kommt, was an Entwicklungen um die Ecke kommt, die vielleicht gar nicht so neu sind, die aber neu tun. Also da auch so ein bisschen Einordnung zu betreiben. Was ist das denn hier eigentlich für ein Phänomen, mit dem wir es jetzt hier zu tun haben? Also ich sage es mal ganz plakativ, nicht jede Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, ist wirklich so neu, wie man sie sich irgendwie vorstellt. Und manche der Entwicklungen, denke ich, also gerade nehmen wir das Beispiel Podcast, was jetzt alle machen und wir aktuell auch gerade. Weiß nicht, das haben wir 2007, glaube ich, an der Uni in Zürich eingesetzt in Lehr-Lern-Settings. Und das ist jetzt also durchaus auch schon etwas, wo ich denke so, boah, so innovativ ist das jetzt auch nicht mehr. Aber es hat natürlich nochmal einen Hype bekommen an der einen oder anderen Stelle. Und wenn wir dann an aktive Medienarbeit denken aus den 70ern, dann hätte ich gesagt, ist das, was wir gerade tun, vielleicht gar nicht so weit weg von dem, was man damals natürlich mit anderen Medienensembles getan hat. Und das macht es aus meiner Perspektive so spannend, hier nochmal immer wieder zu gucken, was kommt da, wie kann ich das einordnen, was bedeutet das eigentlich für Lehren und Lernen.
Ja. Wenn der Hype-Cycle für die Podcasts auch weitergeht, dann pressen wir vielleicht den Beiz zum Bildungspodcast irgendwann auch auf Vinyl. Wer weiß, ja. Wir schauen.
Es hat ja alles seine Berechtigung. Das ist ja das, was ich eben meinte mit der Schallplatte. Also ich finde Podcasts ein tolles Medium. für bestimmte Dinge. Aber ja, High Edge ist es jetzt nicht, aber das muss es ja auch an der einen oder anderen Stelle gar nicht sein, weil ich ja auch der Meinung bin, wir müssen schon auch immer kritisch hinschauen, was uns sozusagen dann als Innovation verkauft wird im Bildungswesen. Und die Frage ist, wie innovativ ist es denn eigentlich wirklich?
Auf jeden Fall, ja. Mandy, wir hatten eigentlich schon vor, dich vor Monaten bei uns in den Podcast einzuladen, aber wir haben dann aktiv gewartet, würde ich jetzt einfach mal sagen, aus dem Grund, weil wir wussten, dass ja eine neue Funktion auch noch hinzugekommen ist zu denen, die du bereits schon hast oder noch dazu kommen würde. Und inzwischen bist du nämlich Mitglied vom Leitungsgremium vom VCRP, zusammen mit Herrn Professor Dr. Jeckel und Herrn Professor Dr. Klaus Knopper. Und mit Herrn Jeckel hatten wir schon gesprochen im Rahmen dieses Podcasts, aber wir würden auch deine Perspektive natürlich gerne hören auf die Frage, welche Aufgaben bzw. Themenbereiche sind dir im Rahmen dieser Leitungsfunktion besonders wichtig?
Ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung, wenn ich jetzt sage, dass genau der Bereich Bildung und nennen wir es Medienkompetenz ein Thema ist, was ich so wahnsinnig wichtig finde, im VCRP auch zu betonen, neben all den Infrastrukturperspektiven, also tatsächlich Hochschulen dabei zu unterstützen, dass wir gut Technik einbinden, ist genau der Punkt, nämlich die Frage, wie bringen wir das eigentlich an die Lehrenden und wie bringen die Lehrenden das gut an die Lernenden? Ein Punkt, den ich total wichtig finde im VCRP, also tatsächlich nochmal zu überlegen, was sind denn eigentlich gute Vermittlungssettings von Kompetenzen an Lehrende? Was brauchen Lehrende eigentlich? Wie können wir sie professionalisieren im Land? Und wie können wir dabei auch tatsächlich Synergien zwischen Hochschulen beispielsweise schaffen? Also die Frage, muss jeder alles machen oder können wir da nicht auch durchaus Hochschulen unterstützen, indem es bestimmte Angebote gibt, die einfach landesweit ausgerollt werden? Also die Fragen zu adressieren, finde ich total spannend. Und dann natürlich die Frage, nochmal zu überlegen, welche Aufgaben kann denn auch der VCRP in der LehrerInnenbildung nehmen? Tatsächlich, wir hatten es eben angesprochen, Lehrerinnen und Lehrer als diejenigen, die aus meiner Sicht einen ganz zentralen Beitrag leisten für nachwachsende Generationen. Und auch da, glaube ich, haben wir immer wieder gemeinsam überlegt, sozusagen, wie kriegen wir den VCRP mit seinen Angeboten auch stärker in die LehrerInnenbildung, beziehungsweise kriegen wir das, was im Bereich LehrerInnenbildung läuft, auch gut wieder rückgebunden an den VCRP. Also ich sage jetzt mal Stichwort Learning Management Systeme, Stichwort Schulcampus und ähnliches.
Super.
Schön. Auf jeden Fall. Das sind sehr viele wichtige und spannende Punkte und ich glaube, der VCRP
groß. Gleich wird da groß gedacht. Genau.
Ich glaube, der VCRP hat schon immer groß gedacht, von daher passt das gut. Super. Wir hatten es ja jetzt vorhin schon öfter mal angesprochen, die Bereiche Informationskompetenz, Medienkompetenz und auch so im Hinblick auf KI. Da wollen wir jetzt gleich noch ein bisschen stärker einsteigen oder tiefer einsteigen. Was wir aber gerne vorher machen, um uns so ein bisschen aufzuwärmen, ich weiß nicht, ob du das vielleicht in einer anderen Podcast-Folge schon mal mitbekommen hast, aber wir spielen gerne so ein kleines Aufwärmspiel. Das geht ganz, ganz einfach, nämlich wir würden dir einen Begriff nennen und du antwortest, ohne groß zu überlegen, mit einem Begriff, den du dazu passend findest.
Ja, machen wir.
Sehr schön. Dann starte ich einfach mal. Der erste Begriff wäre Lehramtsausbildung.
LehrerInnenbildung würde ich zurückspielen, weil ich tatsächlich keine Ausbildung empfinde, sondern zumindest in der ersten Phase tatsächlich auch ein Bildungsprozess ist, den die Studierenden durchlaufen müssen, mit allen Höhen und Tiefen.
Sehr gut. Schule der Zukunft.
Notwendiger denn je, sich darüber Gedanken zu machen, wie unsere Schule in Zukunft aussehen sollte.
Auf jeden Fall. Ethik.
Ethik wird relevanter im Bereich KI aus meiner Perspektive, weil die Fragestellung, die wir in Zukunft, glaube ich, im Bildungsbereich nicht mehr davon abhängen, was kann ich tun, sondern was darf ich tun und was sollte ich tun.
Glück.
Glück ist tatsächlich eine der zentralsten Perspektiven, finde ich. Wir sollten uns alle nicht so viele negative Gedanken machen. Und manchmal, glaube ich, sollten wir einfach das Glück an der einen oder anderen Stelle nochmal adressieren und gucken, was macht uns gerade glücklich.
In jedem Fall. Digitaler Wandel.
Digitaler Wandel machen wir jetzt seit 20 Jahren. Und ich habe das Gefühl, wir werden es auch noch weitere 20 Jahre machen, weil wir natürlich merken, wie stark Digitalisierung unseren Alltag prägt und auch tatsächlich das Nachdenken über alle Handlungsfelder der Gesellschaft nochmal notwendig macht.
Und noch ein Begriff, der uns besonders am Herzen liegt. Montagmorgen.
Montagmorgen kann mit von Erfolgen gekrönt sein, wie diese Podcast-Aufnahme zeigt. Wir haben es technisch geschafft, es zum Laufen zu bringen. Ansonsten sind Montagmorgen aus meiner Sicht immer eine Möglichkeit, die Woche auch nochmal neu zu starten mit neuen Vorhaben.
Sehr schön. Apropos Vorhaben, also du hast jetzt schon eine sehr gute Überleitung selbst eingeführt. Und zwar, woran forschst du gerade? Was sind deine Schwerpunkte?
Genau, also ich habe im Moment so zwei Bereiche, die mich interessieren. Zum einen ausgehend von der Digitalisierung die Frage, was passiert denn mit den Daten, die dadurch erzeugt werden und welche Implikationen hat das eigentlich für Lehren und Lernen? Also dadurch, dass wir immer mehr digitale Tools und Ähnliches nutzen, fallen natürlich auch immer mehr Daten an, was man auf der einen Seite natürlich pädagogisch ganz wunderbar nutzen kann, um zum Beispiel zu schauen, wo Lernende strugglen. Auf der anderen Seite natürlich damit auch so eine Perspektive der Überwachung eingezogen wird und wir durchaus als Pädagoginnen und Pädagogen da nochmal vorsichtig sein müssen mit der Frage, was machen wir eigentlich mit diesen Daten und welche nutzen wir und welche nutzen wir vielleicht auch nicht. Das ist also so das große Thema der Datafizierung. Was mich gerade beschäftigt, KI ist natürlich ein Thema, was immer wieder sich durchzieht. Und ganz neu habe ich ein Projekt akquiriert, zusammen mit dem IFIB in Bremen, wo wir uns mal Schulträger anschauen und überlegen, welche Rolle spielen eigentlich Schulträger bei der Digitalisierung von Schulen. Das sind die Stellen in den Kommunen, die für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig sind, wie es so schön heißt, also Schulbau normalerweise, Ausstattung von Schulen und Ähnlichem, die aber jetzt auch dafür zuständig sind, wie Digitalisierung in den Schulen umgesetzt wird. Und damit haben sie natürlich einen erheblichen Einfluss auf das, was im Klassenzimmer an Technologie letztendlich angeschafft wird. Und mich interessiert in dem Projekt so ein bisschen die Frage, wie nehmen denn eigentlich Schulträger diese Aufgabe wahr? Und haben sie überhaupt ein Verständnis davon, dass sie eigentlich das Lehren und Lernen in der Schule maximal mitprägen? Denn wenn die Technologie nicht da ist, kann sie nicht eingesetzt werden. Das ist ein anderer Punkt. Also da schwanke ich dann so ein bisschen auch in Verwaltungsfragen, was ich im Moment ganz spannend finde, weil das so ein ganz neues Feld ist, was ich da auftut. Also Lehrverwaltung eigentlich so ein bisschen.
Und gleichzeitig verbinden sich die Themen ja trotzdem wieder. Ne? Also ich meine, das Oberthema bleibt immer noch das Gleiche und es ist wahrscheinlich auch schön, nicht immer nur im gleichen Teich zu schwimmen, sondern auch einfach mal in die Nachbarteiche zu hüpfen und zu gucken, was passiert da, weil meistens hat es ja sogar einen Mehrwert, wenn man auch aus einer anderen Materie kommt und sich mit was beschäftigt, mit dem man bislang weniger zu tun hatte. Und man sieht ja dann so viele Verknüpfungen, auch die noch größeren Mehrwert bringen können, als wenn man immer im gleichen Bereich bleibt. Von daher, ich finde das spannend.
Und ich hätte gesagt, das ist ja der Vorteil, den wir als Forschende haben, dass wir diese Bereiche auch immer wieder sozusagen leicht anders akzentuieren können und schauen können, wo finden wir denn eigentlich noch Perspektiven, die spannend sind. Und klar, das Thema bleibt immer ähnlich. Also ich glaube, das werde ich jetzt auch nicht groß wechseln in der nächsten Zukunft. Und wir sehen ja, wie stark auch das Thema Digitalisierung von Bildung letztendlich unseren Alltag prägt. Und da wirklich nochmal hinzuschauen und zu sagen, was passiert denn da gerade, finde ich total spannend. Denn den unterschiedlichsten Facetten, Schule, Hochschule, LehrerInnenbildung, langweilig wird mir nicht, glaube ich.
Das ist aber auch schön. Wenn wir jetzt nochmal an KI denken, was ja eins von deinen Teilbereichen ist, wo siehst du da aktuell die größten Chancen und Risiken im Einsatz von KI im Rahmen der Hochschullehre?
Ich hätte gesagt, die Chancen und die Risiken liegen wahnsinnig nah beieinander. Und es ist für mich, also KI ist für mich so ein sehr ambivalentes Phänomen. Auf der einen Seite, glaube ich, kann man mit KI, und da müssten wir uns eigentlich nochmal unterhalten darüber, was verstehen wir eigentlich unter KI? Weil ich aktuell gerade ja das Gefühl habe, erst hieß es E-Learning, dann hieß es Digitalisierung und jetzt heißt es KI und eigentlich reden wir alle immer von demselben. Also ich würde jetzt erstmal KI tatsächlich sehr viel stärker nochmal einschränken, tatsächlich auf vielleicht Angebote, die große Datenmengen mal nutzen, um letztendlich so etwas wie Entscheidungen beispielsweise zu treffen. Das ist jetzt eine total platte und allgemeine und große Definition. Aber ich glaube, um diese Systeme geht's ja jetzt. Also wenn wir in die Hochschule schauen, ist eigentlich, ich hätte gesagt, 90% der Diskurse geht um ChatGPT als oder ähnliche Sprachverarbeitungsmodelle. Dann gibt es noch ein bisschen was zu Learning Predictive und Learning Analytics als große KI-Systeme. Ich glaube, damit hätten wir vielleicht sogar den Diskurs an der Schule oder Hochschule erschlagen. Und ich glaube, wir können es nutzen, um Dinge vielleicht nochmal sichtbar zu machen. Also ich hatte eben gesagt, so die Rolle von Daten, nochmal zu schauen, wo strugglen beispielsweise Lernende. Wir können es nutzen, um Dinge vielleicht auch effizienter und schneller zu erledigen. Also gerade gestern habe ich musste ich zwei Dokumente vergleichen. Was hat sich denn jetzt in dieser Überarbeitung verändert? Und ich hatte sie natürlich nicht in Word vorliegen, wo man das als Funktion hatte, sondern als PDF. Dann habe ich einfach das schnell reingegeben und hatte eine schöne Übersicht darüber, was sich im Dokument verändert hat, innerhalb von Sekunden, was ich vorher hätte händisch irgendwie nebeneinander liegen müssen. Also ich glaube, manche Dinge sind schneller mit KI erledigbar. Auf der anderen Seite gibt es einen großen Bereich und der macht mir Bauchschmerzen. Das ist das, was Nina Zweig ja auch immer antönt, die Frage sozusagen, wo treffen KIs eigentlich Entscheidungen und welche Implikationen haben diese Entscheidungen eigentlich? Also tatsächlich, wenn jetzt nicht mehr der Aufsatz vom Deutschlehrer beurteilt wird oder von uns Hochschullehrenden, sondern die KI jetzt beurteilt, ob das eigentlich ein gutes Dokument ist oder nicht. Kann sie das? Was macht sie da eigentlich? Und ist das auch ethisch gerechtfertigt, Beurteilung auf Basis von künstlicher Intelligenz letztendlich abzugeben? Und da wird es für mich dann schwierig in solchen Perspektiven. Hm. War jetzt eine lange Antwort, sorry.
Nee. Das war super.
Wir haben auch, Tim und ich, gerade viel über die verschiedenen Sichten nachgedacht, also aus ich sag mal, der Einsatz oder die Nutzung von KI aus Sicht der Studierenden und gleichzeitig auch aus Sicht der Lernenden. Und wir haben immer wieder mal das Glück oder die Freude, den Geschäftsführer von VCRP, Professor Dr. Konrad Faber, bei seinem Medienpädagogik-Seminar zu unterstützen. Mhm. Und da auch festgestellt, dass die Meinung zu KI bei den Lehramtsstudierenden oft sehr weit auseinander geht. Also die einen sind total begeistert davon und würden gerne alles nur noch damit machen. Andere gehen da eher skeptisch mit um. Machst du die Erfahrung auch?
Ja, also tatsächlich die volle Breitseite, hätte ich gesagt, von totalen Enthusiasten, wobei die tendenziell medienaffin sind, hätte ich gesagt. Also so meine Beobachtung, aber das jetzt wirklich, also anekdotische Evidenz hier, meine Beobachtung im Seminar, weder wissenschaftlich abgestützt noch sonst irgendetwas, aber auch total skeptische Studierende, die es mal genutzt haben und gesagt haben, boah, ich komme damit überhaupt nicht klar, will ich nicht mehr machen, bringt mir nichts. Was auch irritierend ist auf eine gewisse Art und Weise, weil ich dachte so, okay, bringt mir nichts, ist natürlich auch eine harte Einschätzung. Aber ich glaube, es ist natürlich wieder die Frage dessen, wie gut kann ich mit so einem Tool umgehen? Also wie gut kann ich beispielsweise prompten? Wenn ich natürlich da doofe Prompts reingebe, kriege ich doofe Antworten. Und ich habe schon das Gefühl, je besser Studierende dieses Tool nutzen können, desto interessanter wird es für sie.
Auf jeden Fall. Und das ist auch ein guter Punkt, ne? Also es ist auch wichtig zu fragen, wie gehen Lehrende damit um, dass Studierende KI nutzen. Ne? Also das ist halt auch so das Thema, was uns so ein bisschen umtreibt.
Das ist ganz sicher mich so. Auch,
mit Sicherheit. Absolut, weil es ist ja ganz sicher so, dass Studierende inzwischen ChatGPT und Co. halt auch in Seminararbeiten und in Abschlussarbeiten nutzen wollen und auch tun. Und das ist auch super schwer zu unterbinden. Und wie gehst du damit um? Hast du da schon eine Strategie gefunden?
Also wir haben tatsächlich im Fachgebiet Pädagogik uns recht früh damit auseinandergesetzt, weil wir gesagt haben, sobald die Technologie da ist, wird sie genutzt werden. Und haben uns tatsächlich als Team dagegen ausgesprochen, es zu verbieten. Weil die Frage natürlich ist, was verbiete ich denn an der Stelle? Eigentlich doch ein, wie soll ich sagen, durchaus lösungsorientiertes Vorgehen bei der Erstellung von Abschlussarbeiten. Und die Frage ist, ist ChatGPT nicht auch ein Tool, wie wir andere Tools natürlich auch nutzen? Beispielsweise Bücher. Auch das ist ja sozusagen ein Tool, ein Werkzeug, um Abschlussarbeiten zu erstellen. Und deswegen haben wir früh eine Handreichung geschrieben für unsere Abschlussarbeiten, dass die Studierenden den Einsatz von KI-Werkzeugen angeben müssen. Wir haben gesagt, wir werden es nicht verhindern können, aber uns ist wichtig, dass einfach Transparenz herrscht darüber, was sind denn eigentlich Hilfsmittel, die ich genutzt habe. Und wie habe ich die eingebettet? Das heißt, wir haben den Studierenden klargemacht, sie können das nutzen, wenn sie es angeben. Wenn sie es nicht angeben, ist es natürlich genauso, als wenn sie plagiieren. Sie machen sich etwas zu eigen, was eigentlich nicht ihres ist. Und deswegen war es uns wichtig, dass wir gesagt haben, sie müssen es angeben. Und wir haben früh nochmal überlegt, was bedeutet das denn eigentlich fürs Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten? Müssten wir nicht eigentlich alle Studierenden sozusagen auch es ihnen ermöglichen, dass sie es lernen? Und haben dann zumindest in kleinen Teilen angefangen, jetzt die Einführung auch nochmal zu überarbeiten mit der Frage, wie kann ich denn an welchen Stellen jetzt zum Beispiel ChatGPT nutzen oder andere Programme, die es gibt.
Super. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Wie kommuniziert ihr denn da mit den Studierenden? Also ist das etwas, was ihr dann einfach zu Beginn des Seminars ansprecht? Oder?
Genau. Also wir machen es transparent. Es betrifft ja vor allen Dingen die Seminare, in denen Abschlussarbeiten geschrieben werden und natürlich die Bachelorarbeit, Masterarbeit am Ende. Da haben wir ein Einführungskolloquium und da machen wir es transparent, dass sie es nutzen dürfen, aber sozusagen, wir haben es in unseren Handreichungen aufgeführt, dass sie es nutzen sollen, was natürlich nicht immer funktioniert. Auch das, da sind wir natürlich alle nicht blauäugige PädagogInnen, die sozusagen jetzt durch die Welt hüpfen und denken, es ist alles gut. Es ist ein ständiges eine ständige Kommunikationsaufgabe mit den Studierenden, darauf hinzuweisen. Und die Notwendigkeit klar zu machen, warum wollen wir eigentlich, dass sie es angeben. Und es bedeutet für uns natürlich auch, dass wir versuchen, Themen so zu gestalten oder so auszuschreiben, dass sie nach Möglichkeit wenig ChatGPT-Einsatz beispielsweise haben können, um erfolgreich zu sein. Also Vor- und Nachteile von X oder Y sind einfach keine guten Hausarbeitsthemen mehr. Also die Frage ist, ob sie das eh schon immer gewesen sind, aber spätestens jetzt muss man sich wirklich nochmal überlegen, was stelle ich denn eigentlich als Aufgabe, sodass die Studierenden die Kompetenzen zeigen müssen, die uns wichtig sind. Darüber müssen wir uns aber nochmal verständigen, was ist denn eigentlich Ziel und Zweck einer Hausarbeit? Was sollen da die Studierenden können? Und im Idealfall ja ein Problem lösen. Und wenn sie dafür die KI nutzen, ist das ja vielleicht sogar eine intelligente Problemlösung.
In jedem Fall. Und gleichzeitig, also so wie du es beschrieben hast, natürlich gibt es dann immer auch wieder so die Problematik, die du ansprichst, dass man immer wieder kommunizieren muss und es immer wieder offenlegen muss. Und gleichzeitig sage ich mir auch immer wieder, kann man es ja auch aus dem positiven Licht sehen. Also es leuchtet schon so ein bisschen raus, dass Lehrende sich trotzdem auch entsprechend immer wieder die Frage stellen müssen, wie kann ich jetzt eigentlich meine Fragen formulieren, welches Problem kann ich stellen? Also oftmals, zumindest ich erinnere mich so an meine Studienzeit, war es oft so, ich ziehe mir eine Aufgabe aus der Schublade, die ich schon die letzten 5 Jahre gestellt habe und kann gegebenenfalls die Kommilitonen aus dem Jahrgang über mir fragen, ob sie mich da unterstützen können. Das war dann so unser ChatGPT. aber das finde ich ist auch das Schöne daran, dass man auch aus der lernenden Position, also ich will nicht dahinstellen, dass alle mit Schubladen Informationen arbeiten. Im Gegenteil, da steckt sehr, sehr viel Arbeit hinten dran, hinter der Rolle von Lernenden. Aber gleichzeitig hat das auch diese Herausforderung und Chance, da immer wieder auch neue Abenteuer ist übertrieben, aber spannende Herausforderungen zu entwickeln, die Lernende auch dazu bringen, Lust zu haben am Studieren. Und genau. Das ist ja dann so ein ganzes Rollelement. Also es greift ja dann auf alles Mögliche über, dass man wirklich auch Inhalte aufbaut. Also ich sehe es immer wieder, wie spannend Unterricht und auch Seminare gestaltet werden können mit, wie du wieder sagst, dem relevanten Hintergrund, den man eben auch braucht, um die Grundlagen vermitteln zu können. Und da ist dann natürlich wieder die Diskrepanz, was ist möglich und was nicht.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass es natürlich auch eine Frage von Ressourcen ist, beispielsweise. Also die Frage für 500 Studierende kann ich natürlich nicht in ganz individuell irgendetwas zuweisen. Auf jeden Fall. Sind natürlich Dinge wieder begrenzt. Deswegen kann ich sagen, das funktioniert für uns gut als Vorgehen mit unseren Studierendenkohorten. In anderen Fachbereichen oder auch Fächerkulturen ist das vielleicht nochmal ganz anders und die Kolleginnen und Kollegen stehen vor ganz anderen Herausforderungen, weil vielleicht tatsächlich eine bestimmte Art von Wissen relevant ist. Und das macht es, glaube ich, so schwierig, hier sowas wie allgemeingültige oder irgendwie Tipps geben zu wollen, sondern ich glaube, tatsächlich muss man als Lehrende da nochmal überlegen, was sind denn eigentlich Kompetenzen, die meine Studierenden entwickeln sollen und wie sieht das eigentlich im 21. Jahrhundert aus? Und das ist, glaube ich, so die große Frage, die dahinter steht. Und das ist dann etwas, was, glaube ich, die Universität in allen ihren Bereichen nochmal betrifft, nämlich nicht nur zu überlegen, wie bringe ich das in die Lehre, sondern auch, was bedeutet eigentlich ChatGPT oder KI ganz breit für Forschung. Ich finde, das wird ja ganz oft wenig diskutiert. Also wo nutzen Forschende das eigentlich auch in ihren Artikeln und Ähnliches? Wie geben sie es dort an? Fragezeichen. Und natürlich die Frage, wie nutzen wir KI in der Verwaltung? Auch das ist ja ein großes Thema. Beispielsweise zur Frage, sind unsere Studiengangsdokumente kohärent? Kann man eine KI drüber laufen lassen? Man kann Beratungen machen mit Chatbots und so weiter und so fort. Aber das wird aus meiner Sicht auch noch recht wenig adressiert. Also ich glaube, da gibt es auch innerhalb der Uni neben der Lehre nochmal große Fragen des KI-Einsatzes, die wir nochmal diskutieren müssen.
Das stimmt, ja.
Angenommen, du hättest damals, als du im Studium warst, die Technik gehabt, die es heute gibt. Was hättest du dir denn damals so im Rahmen deiner Hochschullehre gewünscht?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich hätte ja gesagt, viele der Technik gab es damals schon, auch wenn sie anders aussah. Also auch wir hatten schon irgendwie Computer im Studium. Klar haben wir irgendwie noch mit HTML-Webseiten über einen FTP-Server hochgeladen und nichts irgendwie im Netz gemacht. Und klar, die letzten Entwicklungen eines Web 2.0 haben wir natürlich nicht wirklich, also da war ich nicht mehr im Studium, das habe ich später erst begleitet. Ich hätte mir gewünscht, dass Dozierende das nutzen, glaube ich. Also so, ich war schon immer neugierig und habe Dinge gerne ausprobiert. Und ich kann mich erinnern, die Seminare, die mir im Kopf geblieben sind, sind die gewesen, wo Dozierende etwas ausprobiert haben und irgendwie überlegt haben, wie kann ich es denn anders gestalten oder ganz offen rangegangen sind. Ich habe selbst keine Ahnung, lass es uns mal zusammen rausfinden und wir dann tatsächlich sozusagen uns gemeinsam auf die Suche gemacht haben, wie etwas funktioniert, wie man es einsetzen kann, was irgendwie Vor- und Nachteile sind, Implikationen und so weiter. Und ich glaube, deswegen würde ich heute, wenn ich Studentin wäre, mir wünschen, dass die Dozierenden das nutzen. Gleichwohl, glaube ich, hat sich die Rolle des oder das Studium auch selbst verändert. Also ich glaube, das, was ich als Studium erlebt habe, erleben heutige Studierende nicht mehr. Also wir hatten ja dieses Projekt vor ein paar Jahren, Your Study, wo wir Studierende gefragt haben, wie sie eigentlich digitale Medien in ihrem Studium nutzen. Und haben festgestellt, dass Studierenden eine sehr utilitaristische Haltung zu ihrem Studium haben. Also es geht darum, möglichst schnell, effizient da durchzukommen. Und diese Freiräume, die, wie ich vielleicht noch hatte, also auch mal einen Schlenker zu machen oder irgendein Seminar, was vielleicht nicht im Seminarplan vorgesehen war, das machen Studierende heute nicht mehr. Von daher, glaube ich, sind die Studierenden Realitäten mit denen, die ich zumindest erlebt habe, gar nicht mehr vergleichbar. Was ich schade finde, aber manchmal muss man den Sachen auch ins Auge schauen. Und von daher, glaube ich, sind heute für Studierende andere Dinge relevanter. Also wie kann ich mein Studium effizient organisieren, wenn ich nebenbei arbeite? Auch das habe ich damals gemacht, aber natürlich in einer anderen Form, glaube ich. Studierende heute wollen schnell ins Erwerbsleben und haben damit natürlich eine ganz andere Motivation, sich vielleicht auch mit Digitalisierung auseinanderzusetzen. Studierende haben unterschiedlichste, also ich habe immer wieder Studierende, die Kinder haben oder die irgendwie pflegen. Auch das ist durchaus eine Notwendigkeit, die natürlich so ein Studium dann beeinflusst mit der Frage, wie muss das eigentlich gestaltet sein?
Ja. Super, ja. Ich mache jetzt mal ein bisschen härteren Break und zwar ganz genau hin zu den Kompetenzen, die Lehrende deiner Meinung nach entwickeln müssen, um KI sinnvoll in ihrem Unterricht zu integrieren. Also das ist ja, wir hatten ja eben schon so ein Stück weit über diesen Lernprozess dann auch gesprochen, den auch die Lehrenden durchlaufen müssen. Was ist denn das deiner Meinung nach? Was muss denn da neu kommen?
Ich bin gar nicht sicher, ob es neu kommen muss, sondern ich bin der Meinung, dass die medienpädagogischen Kompetenzen, die wir schon sozusagen lange auch in der Sektion Medienpädagogik beispielsweise diskutieren, dass die immer noch relevant sind. Also ich muss wissen, irgendwie, wie setze ich so ein neues Tool eigentlich im Unterricht oder in der Lehre ein? Also was ist didaktisch sinnvoll? Was möchte ich erreichen? Ich muss mir Gedanken machen, wie sieht denn meine Zielgruppe aus? Das heißt, ich muss so ein bisschen wissen, wer sitzt da vor mir eigentlich? Mit welchen medienbezogenen Einstellungen, Haltungen, Kompetenzen kommen die her? Ich muss mir aber auch Fragen stellen. Und das ist vielleicht etwas, was sich dann leicht verschoben hat in der Einschätzung. Darf ich das oder sollte ich das machen oder nutzen? Ich glaube, wir hatten es ja eben schon angesprochen, so die ethischen Fragen, die bekommen, glaube ich, nochmal vielleicht einen neueren Stellenwert oder einen höheren Stellenwert, aber die waren auch vorher schon sozusagen in Medienentwicklung oder im Medieneinsatz mit adressiert. Ich glaube, jetzt gibt es so viel Möglichkeiten, Tools zu nutzen, mit so viel Implikationen auch für Studierende, dass die Fragen vielleicht nochmal besonders betrachtet werden müssten.
Ja, ich finde das auch eine tolle Herangehensweise von dir, weil ich habe mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Pädagogischen Landesinstitut gesprochen und habe da hin und wieder schon mal gehört, dass Lehrende in den Schulen besonders streckenweise sehr überfordert sind jetzt mit dieser KI-Revolution in Anführungsstrichen und sagen, hey, dafür habe ich bin ich nicht Lehrer geworden und das stresst. Und ich denke, wenn das so ausgedrückt, wie du es sagst, wo ich auch sage, das macht total Sinn, nimmt das so ein bisschen auch den Druck. Ne? Weil wenn man eh schon auch gut mit pädagogischen Prinzipien gearbeitet hat, dann macht das jetzt gar nicht den Riesenunterschied. Das
genau,
ein bisschen die Unsicherheit, das gefällt mir.
Das finde ich auch, es macht nicht den Riesenunterschied. Gleichwohl muss ich natürlich wissen, wie funktioniert das Medium. Und das, glaube ich, muss ich stärker wissen, als es vorher mir bewusst war vielleicht. Also natürlich habe ich immer hinterfragen müssen, zum Beispiel, welches Verständnis von Lernen steckt eigentlich in meiner Learning-App? Ist das jetzt wirklich der klassische Behaviorismus, wie wir ihn kennen, und möchte ich das dann nutzen, ja oder nein? Ich glaube, diese Fragen haben sich nur wenig Leute gestellt, ehrlicherweise. Und das wird jetzt noch mal virulenter, nämlich zu fragen, wie funktioniert denn das eigentlich? Was wird da erhoben? Und kann ich damit eigentlich mein Problem lösen, was ich didaktisch habe? Und das wäre für mich so eine relevante Frage, weil ich manchmal das Gefühl habe, gerade in der Schule, aber durchaus auch an der einen oder anderen Stelle, wird dem Medieneinsatz per se etwas Gutes zugeschrieben. Also nur weil ich Medien nutze, ist dann meine Lehre, mein Unterricht, mein was weiß ich was besonders innovativ. Und da würde ich ein dickes Fragezeichen hinten dran machen. Denn irgendwie nur die Mediennutzung allein kann es ja auch nicht sein.
Ja, es braucht die vielen Perspektiven da drauf.
Also ja, und die Frage sozusagen, macht das Sinn, hier ein Medium zu nutzen? Fall, genau. Und ich finde, wir müssen uns immer wieder auch die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich lernen? Wie wollen wir Lernen gestalten? Und an welcher Stelle macht es Sinn und an welcher vielleicht auch nicht? Also ich bin auch eine Freundin davon zu sagen, nö, es macht jetzt gerade keinen Sinn. Wir machen alle die Geräte aus, schauen uns die Augen und schreiben Metaplankarten. Auch das kann ja sinnvoll sein. Ich muss es nicht immer sozusagen mit einem digitalen Gerät machen. Aber diese Frage muss ich mir beantworten oder diese Frage muss ich mir stellen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass die zu wenig gestellt wird.
Vielleicht ist aber auch der Druck relativ hoch. Ja. Ne? Also, dass man dieses Gefühl hat, man muss jetzt überall Medien einbinden. Also so habe ich das Gefühl auch immer mal wieder, wenn man Texte, verschiedene pädagogische Texte liest. Und das war Anfang des Jahres, hatte ich ein E-Mail-Gespräch, ein längeres, das wurde auch veröffentlicht mit Professor Dr. Tulociecki. Und da hatten wir eben genau solche Themen auch diskutiert, dass es eigentlich gar nicht immer was Neues bedarf oder immer wieder der Druck eigentlich rausgenommen werden muss, dieses immer wieder alles neu denken zu müssen oder überall jetzt Medienstempel draufsetzen zu müssen, weil man das Gefühl hat, die Gesellschaft verlangt es. Im Gegenteil, es ist wichtig, wie du ja auch gesagt hast, das Ganze zu reflektieren, zu hinterfragen und Medien auch wirklich nur da einzusetzen, wo sie Sinn machen. Und eben auch aus den verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren. Und genau so hatte er das Ganze auch mit künstlicher Intelligenz in Zusammenhang gebracht. Man muss nicht jedes Tool können und kennen, um sagen zu können, ich bin jetzt affin in rund um künstliche Intelligenz, sondern ich kann das Ganze auch in einer breiteren Sichtweise sehen, wie du ja auch vorhin gesagt hast, wenn man Grundkompetenzen besitzt und sich auch auf die klassischen medienpädagogischen Prinzipien anlehnt, hat man eine ganz breite Palette eigentlich schon, um den Ganzen zumindest in so einer Basis entgegentreten zu können, ohne vielleicht sich dem ganzen Druck stellen zu müssen.
Genau, und dazu muss man, glaube ich, wissen, dass es sozusagen diese medienpädagogischen Grundkompetenzen gibt überhaupt. Also ich habe das Gefühl, viele haben sich ja lange auch nicht mit Medien auseinandergesetzt und so das Gefühl, so jetzt wird alles neu, wo ich denke, so nee, es gibt eine Disziplin, die macht das schon echt lange und da kann man durchaus Dinge auch übertragen und einfach lernen oder man muss nicht jeden Umweg nochmal selber gehen, sondern es gibt auch Konzepte, auf die man zurückgreifen kann. Aber dazu muss man wissen, dass es die gibt. Und das ist so immer die Frage, wie bringen wir das in den Diskurs eigentlich?
Ja. Du bist ja auch als Mitbegründerin und Sprecherin des CEDIS-Zentrums beschäftigt. Mhm. Und nachdem wir jetzt gerade den Bereich auch Ethik und Digitalisierung so in noch ein bisschen stärker angesprochen haben, frage ich mich, welche ethischen und welche ethischen Fragen und Herausforderungen beschäftigen dich eigentlich zurzeit? Also jetzt gerade, du hast ja einige Punkte schon genannt, aber vielleicht im Rahmen von der Funktion ist die Perspektive darauf nochmal eine andere.
Es ist gar nicht so anders, hätte ich gesagt. Im CEDIS kommen ja durchaus WissenschaftlerInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammen. Also wir haben Linguisten, SprachwissenschaftlerInnen, InformatikerInnen, PhilosophInnen, ComputerexpertInnen, also tatsächlich ein ganz, ganz breites Feld. Und ein Feld ist eben auch die Pädagogik. Das ist für mich so die Frage oder die Motivation, sich darin zu engagieren, weil ich finde, viele der Fragen, gerade im Bereich KI, sind auch Fragen, die in der Pädagogik verhandelt werden müssen. Also die Frage, welche Rolle hat eigentlich sozusagen der Lernende, die Lernende da drin? Welche Implikationen haben Vermessungsperspektiven auf Lernen? Wo müssen wir gegebenenfalls auch solche Dinge wie Widerständigkeiten nochmal in den Blick nehmen? Also Widerständigkeiten im Sinne von Lernen muss nicht immer nur einfach und ganz smooth funktionieren, sondern braucht halt auch eine Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Das sind jetzt alles keine ethischen Fragestellungen per se, aber sie berühren ethische Aspekte, gerade im Bereich auch, was ich angetönt habe schon, der Vermessung. Was dürfen wir eigentlich als Lehrende und was nicht, wo liegen Grenzen, automatische Gesichtserkennung von Schülerinnen und Schülern. Ich mache immer das Beispiel mit den Handwristbändern und dem Schweißmessen in Klassenzimmern, wo wir deutlich nochmal merken, welche Implikationen solche datengesteuerten Systeme dann auch für Lehrer und Lernen haben können.
Das stimmt.
Auf jeden Fall, ja. Ein Thema oder ein ethisches Thema, das ich persönlich auch sehr spannend finde, das ist der Umgang mit Plagiatscheckern. Also ich bin ziemlich häufig in Foren und auf Reddit zum Thema KI unterwegs und da findet man täglich irgendwo Posts von Studierenden, die etwas auf den Deckel bekommen haben, weil Lehrende ihre Arbeit durch die KI-Checker dieser Welt geschickt haben. Und zu Beginn, da waren diese Plagiatschecker ja auch ziemlich schlecht. Ne? Also da wurde bekannterweise sogar die amerikanische Unabhängigkeitserklärung als von einer KI verfasst erkannt und es hat dann natürlich nochmal so die ganzen Aluhüte rausgebracht und nochmal Verschwörungstheorien geschürt. Aber letztendlich, also diese KI-Checker sind inzwischen ja schon beeindruckend akkurat geworden, wie jetzt CopyLeaks oder CrossPlag. Und trotzdem warnen aktuelle Studien ja auch weiterhin vor dem Einsatz von Gen-AI-Texterkennungswerkzeugen. Und das mit Sicherheit auch mit gutem Grund. Und da würde mich deine Meinung auch interessieren. Also wie stehst du zu solchen KI-Checkern?
Durchaus ambivalent. Ich nutze sie auch tatsächlich, wenn ich das, also oft ist es so, dass wir Arbeiten bekommen, beispielsweise, wo wir sagen, das kann nicht sein. Also die sind dann so geschliffen und so im Duktus generisch, dass wir denken, das hat kein Student, keine Studentin verfasst. Wenn das der Fall ist, dann jagen wir es auch einmal durch, um so ein bisschen einen Anhaltspunkt zu kriegen, was steckt denn hier drin? Und wir konfrontieren die Studierenden damit, also dass wir dann, wenn es sozusagen hoch anschlägt, ihnen die Möglichkeit offerieren, so, also schaut mal, das hat angeschlagen, wie bist du denn eigentlich vorgegangen? Gleichwohl wissen wir im Team, dass das kein wasserdichtes Tool ist, ja schon bei dem Plagiatscheck vorher nicht wirklich wasserdicht war, wenn wir ehrlich sind. Und für mich ist es deswegen kein Tool, um jemanden rechtssicher, sage ich mal, von irgendetwas auszuschließen, sondern ein Tool, um Reflexion anzuregen mit der Frage, uns fällt es auf, schon im Sprachduktus, weil die Frage ist ja, wie mache ich das dem Student, der Studentin deutlich? Und B, es gibt die Möglichkeit, dass solche Dinge auch kontrolliert werden als, wie soll ich sagen, vielleicht als abschreckendes Beispiel in der Hoffnung, dass man sich das zu Herzen nimmt. Aber ich habe mich immer dagegen ausgesprochen, damals schon beim Plagiat, bei diesen Plagiatscannern, das systematisch zu machen. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die jede Arbeit, sobald sie eingereicht wird, erstmal da durchziehen. Und das halte ich für ein schwieriges Vorgehen, weil es ja unterstellt, dass Plagiate drin sind. Und ich finde, im ersten Moment gehe ich davon aus, dass die Studierenden mir eine ordentliche Arbeit abgeben. Und das hat für mich was mit natürlich Menschenbild und Vertrauen zu tun, meines Gegenübers. Aber wenn ich dann merke, dass es irgendwie schräg ist, schief ist, Formatierung nicht stimmt oder ähnliches, dann finde ich, müssen wir dem auch nachgehen.
Also wenn eine Bachelorarbeit mit dem Titel 10 Dinge, die du schon immer über Pädagogik wissen wolltest, vor dir liegt, dann weißt du
ja, das. Aber es gab tatsächlich Studierende, die mir beispielsweise, ich verlange immer eine Gliederung, für die Arbeiten, die mir eine Gliederung abgegeben haben, die hundertprozentig also Copy-Paste war, also die sich noch nicht mal die Mühe gemacht haben, dann umzuschreiben oder ähnliches. Also ich meine, wir waren ja alle Studierende und wir kennen doch alle diese Tricks, die es dann gibt. Und wenn man es dann so ganz offensichtlich macht, dann werde ich aber auch tatsächlich grantig, weil es für mich auch was mit Chance, also mit Gleichheit zu tun hat. Die Studierenden, die sich anstrengen und deren Arbeit vielleicht weniger geschliffen ist, sich aber damit auseinandersetzen, kriegen dann im schlimmsten Fall eine schlimmere Note als jemand, der Copy-Paste gemacht hat. Und da habe ich dann tatsächlich ein Gerechtigkeitsproblem.
Ja, auf jeden Fall.
Angenommen, Achtung, jetzt kommt die philosophische Frage. angenommen, du könntest träumen. Wie würde für dich der perfekte Einsatz von KI in der Hochschulbildung aussehen? Also gibt es für dich so ein perfektes Szenario, wie du dir KI vorstellen könntest? Also welche Aufgaben sollten KI-Systeme übernehmen, beziehungsweise was sollte unbedingt auf der menschlichen Seite bleiben? Oder gibt es da überhaupt Unterschiede, die man in deinem Traumszenario stellen kann?
Ich finde die Frage schwierig, weil natürlich die Frage ist, was ist KI? Da wären wir wieder beim Anfang mit der Frage, über was reden wir eigentlich? Und ich kann mir ganz tolle Anwendungen vorstellen in der Hochschule, die sozusagen Arbeit erleichtern und die KI nutzen. Auf der anderen Seite, und das macht es so schwierig, glaube ich, weil diese Einsatzbereiche so vielfältig sind. Deswegen finde ich, gibt es keinen so idealen Einsatz von KI. Was ich aber auf so einer Metaebene spannend finde, wäre, oder wenn ich träume, ist, dass wir gemeinsam mit Studierenden immer in Gesprächen, in Diskussionen sozusagen Einsatzbereiche entwickeln oder drüber nachdenken, wie ließe sich das denn jetzt nutzen. Also in meiner idealen Welt haben alle Studierenden natürlich total viel Interesse an diesem Themenfeld und sind völlig intrinsisch mit uns dabei, Einsatzbereiche für KI herauszufinden und kreativ zu nutzen. Wir hätten als Lehrende natürlich auch unendlich viel Zeit in meinem Traum, uns der Lehre zu widmen und keine sonstigen Aufgaben und könnten einen ganze Woche lang gemeinsam mit hoch engagierten Studierenden uns den Fragen widmen, was bedeutet denn KI eigentlich für die Hochschulbildung? Das wäre vielleicht ein schöner Traum. Ach.
Klingt super. Wir kommen dich dann in deinem Traum besuchen.
Ja, das finde ich gut. Also lass es uns doch gemeinsam machen.
Klingt spitze. Eben als ich den Begriff philosophisch gehört habe, den die Jenny gebraucht hat, da haben mir so ein bisschen die Ohren geklingelt, weil ich habe da nämlich auch eine Frage, die ich eigentlich auch ganz spannend finde. Ich habe sie nur noch nicht so ganz durchdacht, deswegen kann es sein, dass sie nicht so viel Sinn macht. Das geht bei meinen Fragen häufiger mal so. aber was denkst du, kann eine KI pädagogisch handeln oder bleibt das einfach so eine zutiefst menschliche Fähigkeit?
Genau, also da würde ich sagen, das kann ich schnell beantworten. Nein, kann sie nicht an der Stelle. Allein aus dem Grund, weil pädagogisches Handeln ja immer auf Fallverstehen aus ist. Also ich als Lehrer, als Lehrerin, als Hochschuldozent, Hochschuldozentin geht es mir ja um das Individuum, um was vor mir sitzt, sozusagen das Subjekt. Und da entwickle ich im Idealfall Dinge, die genau für ihn oder sie passend sind. Eine KI hat aber ständig sozusagen den Abgleich von großen Datenmodellen und Mittelwerten. Das heißt, es wird nie fallverstehend auf das eine Subjekt sozusagen eingehen können, weil ich in das pädagogische Urteil ja ganz unterschiedliche Dinge einbeziehe, die so eine KI eigentlich gar nicht, also wo sie gar nicht zurückgreifen kann. Also ich nenne mal jetzt, keine Ahnung, die Lebensgeschichte eines Schülers, wenn ich weiß, der hat es besonders hart zu Hause, das prägt natürlich mein Urteil. Für die KI wäre das überhaupt kein relevantes Datum, weil es sozusagen nicht in den Trainingsdaten irgendwie erfasst ist. Und alles, was sozusagen den Menschen ausmacht, können wir ja nicht in elektronisch lesbare Daten übersetzen.
Ja, das stimmt. Super, ja. Ich weiß, heute bin ich so ein bisschen derjenige, der so harte Breaks macht, aber du hast nicht mehr so arg viel Zeit und die Sache ist, eine Frage würde mich dann doch noch supermäßig interessieren, weil es ein Thema ist, das mich auch sehr umtreibt, nämlich OER. Und zwar, du hast dich ja auch sehr, sehr intensiv mit OER beschäftigt. Wie siehst du da die Verknüpfung von KI und OER? Also könnte KI dabei helfen, offene Bildungsmaterialien noch stärker zu verbreiten oder intensiver oder individueller zu gestalten?
Also ich glaube, es könnte gegebenenfalls in diesem Individualisierungsimpuls Potenzial drinstecken. Ich bin mir aber nicht sicher, sozusagen, ob es wirklich auf die einzelne Ressource sozusagen runtergebrochen werden kann. Also wir waren vor 2 Wochen war ich im BMBF beim Impulsgremium zu OER und da haben wir uns auch die Frage gestellt, sozusagen, was bedeutet denn eigentlich KI für die OER-Diskussion? Wir haben das Thema nochmal anders gewendet, nämlich hin zu der Frage, OER hat ja viel mit Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit zu tun. Also die Frage sozusagen, wie können wir Bildungsmaterialien entwickeln, die vielen zugutekommen? Und da haben wir eher nochmal Parallelen gesehen zur Frage, wie können wir eigentlich das Thema KI so adressieren, dass möglichst viele damit in Berührung kommen? Also im Moment ist es ja so, dass sich diejenigen, die einen Zugang leisten wollen und können, sich einen besonders tollen Bezahlzugang zu vielen Tools anschaffen können, andere aber nicht. Und damit natürlich schon das Thema sozusagen der Ungleichheit wieder größer wird. Wir wissen, dass Studierende, aber auch Jugendliche digitale Medien ganz unterschiedlich nutzen. Auch da kommen wieder Ungleichheiten rein. Und die Frage ist, ist das nicht eher das Thema für OER und KI? Nämlich die Frage auch der Entwicklung von Zugangsmöglichkeiten zu KI und Kenntnissen zu KI über OER. Also das wäre für mich eher die Klammer, zu sagen, wir brauchen leicht zugängliches Material auch über KI. Also dann ist KI nicht das Medium oder der Modus, sondern tatsächlich der Inhalt von OER.
Ich kann mir da gut vorstellen, dass es da bestimmt auch viele Diskussionspunkte auch schon zu gibt, oder? Also jetzt gerade so um diesen Themencluster, wie kann ich das Ganze letztendlich umsetzen?
Ja, ich glaube tatsächlich, also dieses Thema der OER ist ja für mich immer die Frage, also wir schielen immer auf die Ressourcen und ich finde, es gibt wahnsinnig viele OER-Ressourcen und es gibt wahnsinnig viele OER-Plattformen. Und trotzdem ist es ja so, dass wir es nicht schaffen, dieses Thema so zu nuancieren, dass sie auch genutzt werden. Und das ist ja für mich eher die Frage, sozusagen, was steckt denn eigentlich in dieser OER-Diskussion drin, was für alle relevant ist, ohne es nur auf Materialien und Lizenzfragen zu fokussieren. Nämlich die Frage, und das wäre für mich so etwas, was relevant ist, wie schaffen wir Zugang zu Wissen für unterschiedlichste Perspektiven? Und das wäre für mich das Open an der Stelle. Und dann eher nochmal zu überlegen, was bedeutet das denn eigentlich dann für die LehrerInnenbildung, für die Fort- und Weiterbildung von Erwachsenen, die Volkshochschule und so weiter und so fort.
Danke, dass du es nochmal klargestellt hast. Also das ist ja auch schon mal so ein richtiger, ein Punkt, so, oder ein Tipp, den man ja eigentlich auch mitnehmen kann. Also ich finde, das ist eine Frage, die sollten wir jetzt insgesamt noch weiter mitbedenken. Ne? Also so wie du gesagt hast, es gibt nicht nur diese Lizenzfragen, es gibt nicht nur die Tatsache, wie kann man das verbreiten oder auch möglichst vielen zugänglich machen, sondern deine Frage noch mit, ja, die wird vielleicht bislang noch zu wenig berücksichtigt, aber ist unbedingt wichtig, um auch da im Bereich OER nochmal die Grenzen weiter zu öffnen.
Ja, und einfach nochmal sich darüber zu verständigen, wer hat denn eigentlich welchen Einfluss auf was? Also ich mache es nochmal am KI-Beispiel fest. Jetzt setzt sozusagen das Bildungsministerium Phobis ein, über KI oder um den Lehrenden in der Schule KI zugänglich zu machen. Das ist aber ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Und ich frage mich tatsächlich, auch unter dem großen Begriff OER, OEP, wie können wir es eigentlich schaffen, dass wir hier auch offene Systeme irgendwie in Schule auch nutzen, wo wir uns weniger abhängig machen von X oder Y. Und das fängt bei Word und PowerPoint an. An der Stelle, aber auch da ist ja die Frage so der offenen Systeme, die dann auch weiterentwickelt werden können, die Abhängigkeiten vielleicht minimieren, wäre für mich ein Thema, was in dieser OER-Diskussion auch drin steckt, aber vielleicht nur latent mitgeführt wird.
Auf jeden Fall. Mit einem schielenden Auge auf die Uhr möchten wir dich nicht länger aufhalten, aber natürlich noch eine allerletzte Frage stellen, die wir eigentlich gerne zum Abschluss stellen. Dummerweise hattest du im Laufe dieser Folge schon gesagt, dass es schwierig ist, Ratschläge zu geben, wenn es um KI geht. Ich will es trotzdem versuchen, ob du vielleicht einen Tipp oder ähnliches hast, wie man KI als Chance begreifen kann, beziehungsweise wie man eben mit den Herausforderungen, die mit KI einhergehen, eben auch umgehen kann im Rahmen der Hochschullehren.
Also im Rahmen der Hochschullehre wäre für mich ein großer Ratschlag, sich zusammenzutun mit anderen und darüber zu sprechen. Also das ist tatsächlich, hört sich jetzt so sehr selbsthilfegruppenmäßig an, aber das ist die Erfahrung, die ich mit meinem Team mache, dass es uns wahnsinnig hilft, Dinge auszuprobieren und dann aber auch im Team zu besprechen und Erfahrungen zu besprechen, die wir machen, weil letztendlich viele der Dinge aus meiner Sicht manchmal nicht einfach einzuordnen sind und diese Gespräche so wichtig sind darüber, weil die Gespräche für mich nochmal sowas wie Grundhaltungen auch klären. Also welche Haltung wollen wir eigentlich als Dozierende einnehmen in Bezug auf zum Beispiel Umgang mit KI in Hausarbeiten? Das ist für mich eine Aushandlungssache. Da gibt es auch Haltungen, die vielleicht nicht meiner entsprechen, aber darüber im Gespräch zu sein, was bedeutet das eigentlich für uns als Lehrende in einer Fachcommunity? Und das wäre mir an der Stelle wichtig. Meine Pädagogik-Erfahrungen sind im Bereich Architektur vielleicht ganz andere, war jetzt ein blödes Beispiel, vielleicht Geschichtswissenschaften oder so, wo man nochmal anders arbeitet. Und darüber sozusagen sich zu verständigen, das wäre, glaube ich, mein erster Ratschlag, Gespräche zu suchen über Hochschullehre und KI.
Super, ja.
Vielen Dank.
Ja, Mandy, also es war ein wirklich super spannendes Gespräch mit dir, mit ganz vielen spannenden Einblicken und Perspektiven. Und das gibt uns und bestimmt auch den anderen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen ganz viele Denkanstöße. Es hat wirklich Spaß gemacht mit dir. Also wir sind auch froh darüber. Wir fanden zwar auch das vorherige Leitungskollegium schon total toll, aber immer wenn es da so einen Umbruch gibt, dann kommt da ja auch immer so eine Unsicherheit mit. Und wir beim VZP sind einfach total glücklich mit der Zusammenstellung. Wir freuen uns, dass ihr da seid und haben das Gefühl, dass ihr euch auch total gut ergänzt.
Genau, also das finde ich auch tatsächlich ist ein tolles Team, wo jeder mit seinen Schwerpunkten auch nochmal neue Facetten reinbringt. Und dann finde ich, das macht für mich Zusammenarbeit so spannend, dass jeder eine andere Perspektive reinbringt und diese Perspektive aber gemeinsam sozusagen zum Klingen gebracht werden kann. Es ist wie so ein Orchester in Mini, finde ich.
Das ist schön.
Tolles Bild, absolut. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zukunft. Klasse. Ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Mandy.
Sehr gern.
Vielen Dank.
Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten.